Alan und Steed folgen Rachel, wobei sie umständlich über das Geröll am Fuß der Klippe klettern müssen. Kleine, flachere Steine wechseln sich ab mit vereinzelten Felsbrocken, die sich übereinander türmen. Ein lange zurückliegender Klippenbruch. Alan, die schwitzt, wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn. Als sie um die Klippe biegen, kann sie die beiden über die Leiche gebeugten Sanitäter sehen, die sich leise unterhalten. Sie nimmt den Anblick als Ganzes auf. Schlanke blonde Frau Anfang 30, die mit von sich gestreckten Gliedmaßen auf den Felsen liegt. Die Tote trägt ein schwarzes Kleid. Ein Arm ist in einem unnatürlichen Winkel nach hinten verdreht. Die auf dem Stein aufgekommene Kopfseite ist eingedrückt. Ein großer Abschnitt des Schädels unter dem heftigen Aufprall zerschmettert. Gehirnmasse und weiße Knochenstücke zeichnen sich vor dem hellen Grau des Gesteins und der dunklen Blutlache unter ihrem Schädel ab. Alan muss schwer schlucken. Manch ein Schauplatz, so wie dieser hier, ist derart entsetzlich, dass man nie darauf vorbereitet sein kann. Sie weiß, dass das Bild sie noch lange begleiten wird, lange nachdem der Fall abgeschlossen wurde. Aus der Höhe keine Chance, kommentiert Steed mit belegter Stimme. Der ältere Sanitäter, John, ein großer, stämmiger Kerl, setzt zu seinem Bericht an. Sie ist tot. Die Leichenstarre hat bereits eingesetzt. Offensichtlich gravierende Schädelfrakturen, mehrere Brüche an Wirbelsäule und Hüften. Die äußeren Verletzungen passen zu einem Sturz aus solcher Höhe. Alan legt den Kopf in den Nacken und wird von einem schrecklichen Schwindelgefühl erfasst, als sie zu dem zerklüfteten Klippenrand hochblickt. Unwillkürlich sieht sie den Sturz vor sich. Der Körper der Frau, wie er in der Luft hin und her wirbelt. Der Schädel, der mit einem lauten Krachen auf dem Felsbrocken aufschlägt. Dann wendet sie sich wieder der Toten zu, richtet die Augen auf ihr Gesicht. Beide Lider sind geschlossen. Das rechte ist jedoch von einer blutigen Schürfwunde verdunkelt. Der volle Mund ist erschlafft, die Lippen hängen herab. Sie lässt den Blick hinabwandern, über das schwarze Kleid der Frau, bis hin zu den Schuhen. Eine Riemchensandale ist ihr halb vom Fuß gerutscht und entblößt die makellos dunkelblau lackierten Zehennägel. Alan möchte dieses Bruchstück in sich bewahren. Der eine Teil dieser Frau, der unversehrt geblieben ist.
Ausweispapiere?
Nein, nichts. Und ich sehe auch keine Tasche oder ein Handy. Entweder hatte sie nichts bei sich oder derartige Dinge sind beim Sturz abhanden gekommen. John räuspert sich. Ich denke, wir nehmen jetzt das Boot zurück und überlassen das Weitere Ihnen. Seine Worte setzen sie in Bewegung. Sie greift in ihre Tasche, um Schutzanzug, Überschuhe und Einweghandschuhe hervorzuholen und reicht Steed ebenfalls ein Set.
Ist das okay, wenn ich mich an die Arbeit mache?
Rachel zieht die Kapuze ihres Overalls hoch. Alan nickt. Umständlich schlüpfen sie in ihre Anzüge, wobei das papierartige Rascheln des Stoffs durch die umliegende Stille verstärkt wird. Sie warten, während Rachel Fotos von der Leiche und der Blutlache um deren Kopf macht. Ein paar Minuten später legt Rachel die Kamera beiseite und geht dazu über, den leblosen Körper abzutasten und die kleinen Täschchen seitlich am Kleid der Frau zu durchsuchen. Sie bestätigt, dass sie leer sind. Und die Totenstarre? Rachel überlegt. Ich würde sagen, dass sie noch nicht vollständig eingesetzt hat. Sie liegt hier schon ein paar Stunden, aber nicht länger als 12. Das gibt Alan einen Anhaltspunkt. Die Frau ist wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden ums Leben gekommen. Können wir sie jetzt umdrehen? Alan möchte vor allem nach Spuren eines Angriffs suchen, nach einer Schuss- oder Stichwunde. Steed geht vorsichtig um die Leiche herum, bis er Rachel gegenübersteht. Sie zählen und bei 3 wenden sie die Frau. Rachel untersucht Rücken und Beine. Nichts, keine Verletzungen, bis auf die Wunden durch den Sturz selbst. Will sagen, Abschürfungen an Händen und Armen, auch keine Spuren, die auf einen Kampf hindeuten. Keine Hämatome oder Fesselabdrücke an den Handgelenken. Die Fingernägel scheinen auf den ersten Blick ebenfalls sauber. Alan nickt. So wie Rachel das schildert, könnte es sich lediglich um einen unglücklichen Sturz handeln. Aber sie kann die Möglichkeit, dass die Frau durch Fremdeinwirkung starb, nicht ausschließen. Ein gezielter, kräftiger Stoß in den Rücken hätte das gleiche Ergebnis zur Folge gehabt. Ganz ohne offensichtliche Spuren einer Auseinandersetzung. Als Rachel erneut zu ihrer Kamera greift, wendet sich Alan zu Steed. Lass uns den Bereich mit Flatterband absperren. Dann legen wir einen Zugangspfad fest und beginnen mit der Beschreibung des Auffindeorts. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass irgendwer hier herumspazieren will,
aber nur für den Fall. Wenn du sicherst, bringe ich Anna auf den neuesten Stand und schaue oben bei Leon vorbei. So machen wir es. Steeds Gesicht ist gerötet. Alan zögert. Alles okay bei dir?
Sicher.
Er räuspert sich.
Es ist bloß, wir hatten einen ähnlichen Vorfall in der Familie. Da kommt so einiges wieder hoch.
Alan bemerkt, dass es ihm emotional zusetzt. Sie will Trost spenden, ist sich jedoch bewusst, dass ihre Konzentration darunter leiden wird, wenn sie Gefühle zulässt. Und unbedingt will sie fokussiert sein.
Na dann, sagt Alan schließlich mit einem Nicken. Wir sehen uns gleich. Sie schält sich aus ihrem Schutzanzug und macht sich auf den Rückweg über die Felsen. Doch nach nur wenigen Metern stoppt sie, geblendet von einem gleißenden Funkeln über ihr. Als sie es sich genauer betrachten will, ist das Blitzen plötzlich weg. Als sie dann weitergeht, taucht es als unscharfes, halbkreisförmiges Leuchten in der Mitte ihres Gesichtsfelds auf. Es braucht eine Weile, bis das Flackern nachlässt, aber bei Alan bleibt ein mulmiges Gefühl zurück. Sie spürt, dass mit dieser Insel nicht alles stimmt. Sie nimmt etwas Schwelendes wahr. Eine Stille, die befremdlich und unnatürlich erscheint. Fast ein wenig heimtückisch.